Ich heiße von meiner Seite alle herzlich willkommen, die sich zugeschaltet haben. Und danke dir für die Einleitung. Du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich werde die letzte Teil einfach noch anhängen. Es ist nicht eine Festpredigt, die wir den morgen miteinander anschauen, sondern es sind ernste Worte, aber sie kommen aus einem liebenden Vaterherz raus, an sein Volk her. Wir lesen miteinander Amos 2. So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen der von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche, sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Kirjot verzerren und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall. Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und alle ihre Oben samt ihm töten, spricht der Herr. So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen, derer von Juda will ich sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachtet und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren. So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen, der von Israel, will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkauften. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Weg. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Geld der Gestraften im Hause ihres Gottes. Und dabei habe ich den Amoriten vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Und ich vertilgte oben auf ihrer Frucht und unten ihre Wurzel. Auch habe ich euch aus Ägyptenland geführt und 40 Jahre in der Wüste geleitet, damit ihr die Amoriter Land besäßet. Und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Ist nicht so, ihr Israeliten, spricht der Herr. Aber ihr gebt den Gottgeweihten Wein zu trinken und gebietet den Propheten und sprecht, ihr sollt nicht weissagen. Siehe, ich will's unter euch schwanken machen, wie ein Wagen voll Garben schwankt, so dass wer schnell ist, nicht entfliehen, noch der Starke etwas vermögen soll und der Mächtige soll nicht sein Leben retten können. Die Bogenschützen sollen nicht standhalten und wer schnell laufen kann, soll nicht entrinnen. Und wer da reitet, soll sein Leben nicht retten. Und wer unter den Starken der Mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen an jenem Tag, spricht der Herr. Wir sind im Jahr 760 vor Christus, wo der Amos die Botschaft an die Völker ringsum hatte. Wir sind jetzt da beim sechsten Volk, bei Moab, das letzte. Und nachher geht er auf Israel zu, zuerst auf Juda und dann auf Israel. Mit Moab haben sie immer wieder zu tun gehabt. Moab ist ja von der älteren Tochter vom Lot, ist das ein Nachkommen. Und von dem her gesehen sind sie sprachlich verwandt gewesen. Das ist höchstens dialektmässig ist das auseinandergegangen. Die haben dann auch gut verstanden. Aber Moab ist ihnen Feind gewesen. Und im Richterbuch, im dritten Kapitel, sehen wir, dass Moabiter die Israeliten 18 Jahre unterdrückt haben. Sehr schwer, sehr stark. Und jetzt tut Gott auch wieder um drei oder um vier Frevel willen und dann tut er einfach eins rausgreifen bei den Heidenvölkern ringsum. Und da bei den Moabiten sagt er, sie hätten die Gebeine vom König verbrennt und zu Asche gemacht. Und jetzt können wir sagen, das ist eine gewisse Kremation, die da abgelaufen ist, aber es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit weitergegangen. Sie haben aus dem haben sie Kalk gemacht und mit dem ihre Wände düngt. Das heisst, sie haben die Toten total verunehrt und in dem Sinne ist das enorm schandbar gewesen, was sie gemacht haben. Wir haben ja auch heute bei uns haben wir ein gewisses Empfinden gegenüber den Toten, dass die Gräber nicht geschändet werden. Aber das ist zur damaligen Zeit ist das noch viel stärker gewesen. Da haben sie, wenn man die Pyramiden anschaut von den Ägyptern, haben sie oft auf die Eingänge haben sie grosse Flüche geschrieben, dass wer dort eingeht, um allenfalls den Schlaf der Toten oder das Totensein zu stören, dass der verflucht wird sie und so weiter. Das sind ganz strube Sachen, sind dort passiert. Und jetzt muss da Gott über die Moabiter das sagen, dass sie die Gebeine zu Asche oder eben zu Kalk gemacht haben und mit dem ihre Wände gedüngt haben. Und das zeigt uns einfach etwas von dieser Gottferne, von dieser Gottlosigkeit. Der Mensch ist, er ist sich selber Herr und König gewesen. Er hat gemacht, was er wollte. Wie tragisch, wie notvoll. Und darum wird Gott auch da wieder das Feuer schicken und sie vernichten. Und das ist nachher unter den Assyrern ist das weitgehend passiert, dass Moab ein gewisses ausgerottet worden ist. Jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Israeli ja das letzte Mal schon ein bisschen erwähnt haben. Das war dann ja wohl gewesen. Jetzt ist endlich mal einer gekommen und hat ringsum den Völkern gesagt, was Gott von ihnen denkt, was von ihrem Handeln gedacht wird. Und dann denkt so, so einer hätte wieder eine Botschaft bringen sollen oder er sollte noch weiterreden. Und jetzt macht der Amos aber den Bogen und jetzt kommt er zuerst zum Südreich und nachher zum Nordreich und gibt ihnen nicht eine mildere Botschaft. Noch strengere, noch schwierigere Botschaft. Aber warum? Weil sie Gottes Willen bis ins Detail gekannt haben. Die haben die 10 Gebote gehabt, die haben die anderen Überlieferungen gehabt, von Mose und von Gott selber. Und von dem her gesehen, hat sie das nie gekümmert und darum muss er jetzt sehr, sehr ernst reden. Und da sehen wir noch, wie das einen Stimmungswechsel gibt im Volk. Das heisst, die jüdischen, seine Volksgenossen, seine Zeitgenossen, haben jetzt auf einmal von einer Freundschaft, von einer Freude, von einem Lob, wechselt das in einen Hass hinein. Jetzt beim Südreich, er ist aus dem Südreich gekommen, ist aber zum Nordreich geschickt worden und dann die zu ihm gesagt, komm, geh du wieder heim. Geh her, wo du kommst und mach das, was du den Beruf gelehrt hast. Du musst nicht uns eine Botschaft weiter sagen. Also er ist da sehr stark, ist er in einen Konflikt eingelaufen mit dem, was er gemacht hat, mit seiner Treue. Im Vers 4 geht er zu Juda und das muss er ihnen sagen, weil sie das Gesetz des Herrn verachtet und seine Ordnungen nicht geachtet haben und Lügengötze, das heisst anderen Gottheiten angefolgt sind. Ich will hier an Römer 2 erinnern, 17 bis Römer 3, Vers 9. Im Römer 1 tut ja Gott vor allem über die Heiden reden, über alle Völker, über alle Menschen. Und dann im Römer 2, ab Vers 17, tut er sein Volk ansprechen, ganz direkt und sagt, auch ihr seid total schuldig geworden. Und dann tut er unter anderem sagen, dass sie Lehrer sollten sein, aber selber nichts weitergeben oder selber irrleiten. Und er sagt ihnen dort, dass sein Name wegen ihnen gelästert wird. Und das ist eine harte Aussage. Wenn wir uns das bewusst sind, dass Gott seinem Volk muss sagen, ihr seid mir keine Ehre, sondern mein Name wird gelästert wegen eurem Verhalten. Und wir wollen uns einfach da parallel immer wieder prüfen, wie sieht es bei meinem Leben, bei meinem Verhalten aus? Ist mein Leben ein Zeugnis? Bin ich ein guter Geruch, ein Geruch des Lebens zum Leben? Oder tue ich einen Geruch des Todes zum Tode weitergeben? Wir tun immer etwas weitergeben und etwas scheiden. Ich möchte in dem Zusammenhang mit Juda die zwei Bereiche anschneiden. Weil Juda war im Grunde genommen das Volk gewesen, oder die Gruppe Südreich, wo die Leviten dabei waren, der Tempeldienst war dabei, gewesen, Jerusalem war dabei. Gewesen. Einfach im Grunde genommen sind sie, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, am Gott am Nächsten gewesen. Das Nordreich hat von Anfang an nach der Teilung kein gottesfürchtiger König mehr gehabt, sind alle gottlos gewesen. Südreich hat etwa halb noch gottesfürchtige Könige gehabt. Und ich will zwei Bereiche anschneiden. Der erste Bereich ist die Gefahr von der Ablenkung. Wenn ich heute die Beispiele nehme, das Gesetz verlassen, die Ordnungen verlassen und Lügengötze nachfolgen. Es hat einmal einer gesagt, in der westlichen Welt ertrinken wir an der Zerstreuung. Und ich muss sagen, das ist eine tiefe Aussage und eine tiefe Wahrheit. Durchschnittlich nehmen wir das Handy 50 Mal für pro Tag. Manchmal nehmen wir die Bibel für pro Tag. Doch denke ich, könnt viel froh sein, wenn sie am Morgen und am Abend mal reinschauen. Jetzt haben wir einen Vorteil, wenn wir im vollzeitlichen Dienst sind. Ich kann da jederzeit kann ich in die Bibel reinschauen, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Aber einfach den Vergleich möchte ich in den Raum stellen. Und unser Handeln, das wird von unseren Gedanken beeinflusst. Und mit was nähren wir unsere Gedanken? Ist das von den Medien? Tun wir sie von dem füllen und von dem nähren? Oder tun wir sie vom Wort Gottes nähren? Je nachdem ist unser Handeln dementsprechend beeinflusst. Und je nachdem tun unsere Mitmenschen dieses Signal wahrnehmen, was wir handeln, was wir machen, wie wir sind. Es prägt uns einfach. Der Paulus sagt im Philipper 4, sagt er zuerst die ermutigende Vers 6, 7, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn sollen werfen. Und dann sagt er im Vers 8, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautet, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und dann müssen wir uns, und wenn wir uns mit dem befassen, dass wir darauf bedacht sind, und schon sind wir irgendwo irregeleitet. Prioritäten von unserem Herz zeigen sich in zwei Sachen vor allem. Wo verbringe ich meine Zeit verbringen und für was investiere ich mein Geld investieren? Wenn ihr die beiden Sachen bei euch selber, bei der Familie, bei den Kindern ein bisschen anschaut, dann wissen wir in manchem Bereich bereits ein bisschen Bescheid, wo die Person steht. Der zweite Punkt, der zweite Gedanke, den ich anschneiden möchte, im Zusammenhang mit Juda, Dana, das ist Täuschung oder Verleugnung. Und Verleugnung, man kann es so sagen. Ich will das Beispiel nehmen von Petrus, weil das uns bekannt ist in der Bibel. Und jetzt gehen wir wieder auf die Osterzeit zu, auf die Ostergeschichte zu. Der Petrus hat den Herr Jesus dreimal verleugnet. Verleugnet tut man oft aus einem schnellen Moment heraus, aus einer überraschten Situation. Man ist einfach gerade so, du gehörst auch dazu, du bist auch Christ. Und dann sagt der Petrus, nein, ich kenne den nicht. Einfach gerade der erste Moment passiert eine Notlüge, eine Verleugnung. Und dann ist die Frage nachher, korrigieren wir das Falsche, oder bleiben wir dabei? Und wenn wir bei der Verleugnung bleiben, dann kommt es nachher in eine Täuschung hinein. Dann fangen wir an, ein Spiel zu machen. Das heisst, wir täuschen unsere Mitmenschen. Täuschen. Sie kommen nicht auf den Gedanken, dass wir Christ sind. Und dann kommt es so raus, wie ich es einmal gehört habe von einem Nachbarn in einem Block. Der ist ein Gläubiger, nie gezögelt und hat eingeladen, hat auf die Ostern hingewiesen und auf die Weihnacht hingewiesen. Und dann ist er ins Gespräch gekommen mit einem von den Moslems im gleichen Block. Und dann sagt ihm der, oder im Gespräch hat er vernommen, dass der andere Nachbar zu ihm in die Gemeinde kommt. Und dann sagt er, das kann ja nicht sein. Der wohnt jetzt seit x Jahren hier in diesem Block und hat mir noch nie gesagt, dass er Christ ist. Und der ist Christ. Das kann es ja nicht sein. Was für Signal geben wir weiter? Ich will niemandem eine Last auflegen, aber wir wollen unser Licht leuchten und wollen es nicht uns unter den Scheffel stellen. Das heisst, das Verleugnen ist eine momentane, eine kurze Situation und wenn es dort dabei bleibt, dann geht es nachher in eine Täuschung, die etwas Langfristiges ist. Und im Buch Esther, unter anderem, aber an manchem Ort, könnt ihr in der Bibel die Beispiele schauen. Sie ist am Anfang ist sie angehalten gewesen vom Mordechai, die Juden darum zu täuschen, den König zu täuschen, respektive ihre Herkunft zu verleugnen. Und nachher ist es in eine Täuschung geworden, wo sie gerade am liebsten nicht mehr raus wäre. Im Römer 1, 20 bis 22 stehen ernste Worte, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt sehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und ich will die drei Punkte, die da drin erwähnt sind, das sind immer drei Schritte, wo ich das hinführe, möchte ich ganz kurz streifen. Wir verlieren wegen dem Nichtigen die richtige Vorstellung. Das heisst, unser Gedächtnis, unser Kopf wird umpolen. Obwohl sie von Gott wissen und ihm nicht dankt und ihn gepriesen haben, sind sie am Nichtigen verfallen. Und heute ist das Materielle und die Medien bei uns sehr starke Mächte, weil wir in die gläubige Welt einen immensen Einfluss haben. Das Zweite, ihr Herz wird verfinstert. Das heisst, es ist auf einmal nicht mehr die Freude drin, es ist nicht mehr der Friede drin, die Liebe, die ausgegossen ist bei der Wiedergeburt in unser Herz, das fängt an weichen, das wird wie ummantelt, es erkaltet. Und dann kommt der dritte Punkt, die endet als Narren, wie er da sagt. Ihr unverständiges Herz verfinstert, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Welche ernste Worte. Und es ist das Bild von Juda und es ist auch das Bild heute von vielen Gemeinden und von vielen Gläubigen, wo in genau das hier geht. Jüngerschaft ist nicht das Weitergeben von Informationen, sondern die Vermittlung von einem neuen Lebensstil. Von einem neuen Dasein, ein praktiziertes Vorbild von einer Hingabe am Herr Jesus. Und das ist viel falsch verstanden worden und wird falsch verstanden. Dass die Jüngerschaft nicht einfach ein Weitergeben ist von Informationen, sondern ein Vorleben von dem, was wir erlebt haben, was Gott in uns gewirkt hat. Ich komme zum dritten Beispiel, wo er wieder sagt, so spricht der Herr der Amos, im Vers 6, wo es jetzt um Israel geht. Und da ist interessant, bei Israel tut er auch wieder gleich starten, aber er tut nachher dort 7 Punkte aufzählen. 7 negative Punkte bei seinem Volk. Das ist für mich erschütternd. Und er fängt dort an, im Vers 6, nach 3 oder 4 Frevelwillen, sagt er, weil du die Unschuldigen für Geld verkauft hast, die Gerechten für Geld verkauft. Was heisst das? Das heisst, es waren Leute vom armen Lager und die haben für irgendetwas Kleines haben sie es nicht gerade bar können zahlen. Aber der andere wusste, die haben das Geld und sobald sie das Geld haben, kommt es. Ich muss da kein Risiko eingehen. Aber sie haben die Gelegenheit genutzt, um sie zu Sklaven zu machen, um sie zu verkaufen. Welche Tragik. Dass unter den Brüdern, unter den Geschwistern, ist der Weg eine Gier gewesen, dass man die Not vom Nächsten schamlos ausgenutzt hat und ihn verkauft hat. Der zweite Punkt ist nachher ein paar Schuhe, ein paar Sandalen sind erwähnt, im gleichen Vers, im Vers 6, wo es genau ins Gleiche nie geht. Der dritte Punkt, der erwähnt ist, dass sie die Geringsten auf den Kopf gestanden sind. Das heisst, sie haben sich so gefühlt, wie total unterdrückt. Das ist einfach die Nächstenliebe, die der Manuel angesprochen hat, die war weg. Das war gar nichts mehr von dem vorhanden, sondern nur noch ein egoistisches, ein brutales Verhalten. Das heisst, im Punkt 4 sagt er, dass sie die Elenden oder die Armen vom Weg drängen. Ich denke, wir kennen die Beispiele, dass einfach der Stärke zieht durch und geht durch und rechts und links gibt es das Gleiche, was er mit den Ellbogen macht. Und er geht vorwärts. Im Verkehr kann es so sein, aber da war es auch so gewesen. Und da möchte ich es Gott Gnade schenken. Wir haben ein tragisches Beispiel, wo einer von diesen Gerechten vom Weg gedrängt worden ist. Und da sehen wir auf eine ganz subtile Art. 1. Könige 13 ist die tragische Geschichte von Jerobeam, von dem gottlosen König. Und Gott schickt ganz einen jungen Propheten und sagt, geh dem eine Botschaft sagen. Aber du musst auf einem anderen Weg hergehen, weder dass du heimgehst und du darfst nie einkehren. Du musst einen anderen Weg heimgehen. Und dann ist der alte Prophet, der dem Ort gewohnt hat, in Bethel, der ist irgendwo auf die Seite gestellt gewesen, hat das nicht verlitten und hat dem jungen Prophet seine Söhne geschickt und gesagt, er soll bei mir einkehren. Er hat nicht will, er hat gesagt, nein, ich habe einen anderen Auftrag. Und dann ist er selber gegangen und hat gesagt, mir ist gesagt worden von einem Engel, du sollst bei mir einkehren. Und dann ist er dort eingekehrt. Gott ungehorsam. Das heisst, das war jetzt einer, ein Alter, der den Jungen vom Weg abgedrängt hat. Und das hat dem Jungen das Leben gekostet. Er ist nachher noch auf dem Heimweg von einem Leute getötet worden. Welche tragische Geschichte. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, dass die Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe in den meisten erkalten. Der fünfte Gedanke, der hier erwähnt ist, ist im Vers 7, wo er sagt, dass Vater und Sohn mit der gleichen Frau schlafen. Das ist die Vorbildsfunktion, die der Vater gegenüber dem Sohn haben, die ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Das ist nur noch die Lust, nur noch die Befriedigung, Unmoral, Götzendienst, das ist da stark drin. Der sechste Punkt, dass sie bei dem Altär Gottes schlemmen, auf den Kleidern liegen von den Pfändeten. Die hätten es zu Abend müssen zurückgeben, dass sie sich zur Nacht decken können. Da sehen wir wieder all die Detailgebote, wo es kam, die Ordnungen, die Gott festgelegt hat, ist alles mit Füßen getreten worden, auf die Seite getan worden. Und sie trinken Wein statt und verführen da noch die Priester und die Propheten zum Wein trinken. Wir haben einen Punkt angeschaut, wie sie mit ihrem Volk, mit ihren Brüdern, mit ihren Geschwistern umgegangen sind. Und jetzt, wenn wir einen Schritt weiter gehen, 600 oder 700, nein, 800 Jahre weiter, was ist dann passiert? Genau das Gleiche mit dem Herr Jesus. Das Volk hat es gleich gemacht mit ihm. Wenn ich das rausgreife, so ist er als Gerechte, als Arme, ist er bedrängt worden, er ist bedrückt worden, er ist verraten worden, er ist verkauft worden und am Schluss zum Tod verurteilt worden. Das heisst, das Ganze ist wie ein Vorexempel gewesen für das, was nachher kommt mit dem Herrn Jesus. Das Volk hat in einem Hunderten von Jahren nichts gelehrt und sich auch nichts lehren und lehren. Und jetzt ist die Frage, lehren wir aus der Geschichte? Es ist uns alles zur Unterweisung, zur Ermahnung, zu all dem geschrieben. Und wir wollen es aus dieser Geschichte lernen, wie es im 1. Korinther 10 für uns die Ermahnung geschrieben ist. Jetzt, Gott tut einfach zuerst nicht aufzählen. Und bevor er jetzt beim Nordreich mit dem Gericht kommt, tut er ihnen einmal zeigen, was er ihnen gemacht hat. Und jetzt sind wir wieder bei der Liebe. Er versucht, sie nochmal abzuholen. Er versucht, sie wieder ernst zu nehmen und sagt, ich habe die Amoriter vor euch vertrieben, die so gross waren, ihr habt sie als Riesen bezeichnet und uneinnehmbar, und ich habe die vor euch vertrieben. Er sagt, ich habe euch in das Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Ich habe euch 40 Jahre durch die Wüste durchgeführt, ihr habt keinen Mangel gehabt. Er versucht dann einfach all das aufzuzeigen, was er in der Vergangenheit für sie gemacht hat. Und dem Morgen könnte jedes, der da drin sitzt und gläubig ist, bekehrt und wiedergeboren, der kann in seinem Leben Sachen aufzeigen, die Gott für uns gemacht hat. Die Gott für uns gemacht hat. Alleine, dass wir erlöst sein und den Himmel offen haben. Einen freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Dass wir von diesen Herrlichkeiten etwas bekommen haben, schon haben, an den Geist Gottes ein Angeld und noch viel werden bekommen, wenn wir ihm treu bleiben. Und von dem her siehst du das für mich eindrücklich, wenn er es nochmal versucht zu gewinnen. Er sagt im Vers 11, ich habe ihre Söhne zu Propheten gemacht. Ich habe die berufen in meine Nachfolge. Ich habe sie beauftragt, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe Gott geweiht, die erweckt unter euch. Und so weiter. Er versucht dann einfach nochmal zu zeigen, denkt an das, schaut das an. Wenn wir ins Wort schauen, sagt es uns etwas? Oder ist es wie verschlossen? Ich habe das schon mehr gehört. Ja, das sagt mir nichts. Ich habe das schon x-mal durchgelesen, aber vergiss es, Markus. Das sagt mir nichts mit Bibeln. Das ist passe, das ist Geschichte. Das kannst du sein. Und ich muss sagen, mich tut die Alltag, wenn ich reinschaue, freut mich das Wort. Es erquickt mich, es ermutigt mich. Warum? Weil ich einfach auf jeder Seite immer wieder die Liebe vom Herrn Jesus sehe, zu mir und zu unseren Mitmenschen, zu der Familie, zu der Gemeinde, die er uns eingestellt hat. Auf jeder Seite sehen wir seine Liebe. Und von dem her gesehen, dürfen wir uns freuen und wir wollen uns da die Augen immer mehr auftun, dass wir wirklich dort stehen bleiben und das sehen. Und dann kommt das siebenfache Gericht. Zuerst oder sieben Punkte aufzählen und nachher ein siebenfaches Gericht. Und das ist einfach tragisch ab dem Vers 13, wo Gott sagt, ich will. Und wenn er sagt, ich will, kann das niemand aufhalten und nichts aufhalten. Das wird er so durchziehen. Und das ist etwas vom Brutalsten. Und dann sagt er, ich will unter euch Schwanken machen, wie ein Wagen voll Garben schwankt. Das ist eine der schwierigsten Stellen für die Übersetzer. Ich kann den Urtext nicht lesen. Und sie sagen, das ist sehr unterschiedlich übersetzt worden. Aber mir gefällt den Garbenwagen, den vollen Garbenwagen. Weil ich selber habe auch so Wege gesehen, als ich jung war. Und wenn die bis zur Oberstufe geladen sind und ein bisschen breit geladen sind und durch ein schmales Weg durch, dann hat der Vater einmal gesagt, wir müssen auf beiden Seiten ein bisschen stützen mit den Gabeln. Weil der hat alles so gemacht, einen schwankenden Garbenwagen. Und wenn er nachher noch in ein Loch hinfährt, allenfalls auf der einen Seite, dann kann es sein, dass das Zeug kippt. Und das ist alles nebendus nachher. Und jetzt braucht der Prophet das Bild, das dort mal bekannt war. Es wird eben auch anders ausgelegt. Das ist sehr verschieden, ich will auf das nicht eingehen. Braucht er, um zu zeigen, ich mache das Volk Israel wie einen schwankenden Garbenwagen. Es wird euch alle umhauen, es wird euch umnehmen. Ihr könnt nicht standhaft bleiben auf dem falschen Weg, wo wir sind. Er fährt nachher weiter und sagt, so dass wer schnell ist, nicht entfliehen kann, noch wer stark ist, etwas kann dagegen stemmen oder dagegen machen. Also du kannst da nicht mehr abhauen bei dem Gericht und du kannst auch mit deiner Kraft dich nicht dagegen wehren. Es ist einfach, wenn er das Gericht schickt, ist es zu spät. Es gibt in unserem Leben einfach irgendwann einmal ein zu spät. Ich weiss nicht, ob ich das euch einmal erzählt habe. Wir haben einen alten Evangelist gehört, ich habe das von ihm selber gehört. Und er ist zu einem ins Spital gerufen worden. Der ist am Sterben gelegen und die Eltern haben gewünscht, dass er nochmal bei ihm vorbeiging und nochmal probieren würde, ob er nicht seelsorgerlich sich öffnen würde. Er ist in jungen Jahren vom Glauben weggekommen, hat nachher einen schweren Unfall gehabt und die Ärzte haben gesagt, er ist aufgegeben, der stirbt, wir können nichts mehr machen. Er ist zu dem gekommen, ans Bett runter, und hat ihn nochmal versucht, auf das Evangelium hinzuweisen und dann sagt der andere, bei mir ist es zu spät. Es ist zu spät, ich kann nicht mehr. Und dann sagt der Zimmernachbar zu ihm, das war ein Spötter, wenn er auch war, sagt er, wenn du dann bist, kannst du mir noch sagen, wie es ist, dass ich mich darauf einstelle. Und dann sagt er, ich komme, dann komm das dann noch sagen. Und der Evangelist hat das so mitgehört. Er sagt, ich habe Hühnerhaut an dem Bett zu. Der geht hinten runter, die Augen zu, ist tot. Der Arzt kommt, stellt den Tod fest und dann sitzt er wieder auf und sagt, es ist grauhaft, es ist furchtbar. Und dann ist er wieder hinten runter und dann wirklich tot gewesen. Da war der andere auch erschüttert. Es ist ein Spielen mit dem Feuer. Und Gott versucht da seinem Volk zu zeigen, wie ernst das es ist, wie spät das es ist. Und die Frage ist einfach, gehen die Menschen darauf ein, gehen sie darauf ein oder gehen sie darauf vorbei, haben das Gefühl, wir stemmen das, das ist nicht das Problem. Aber es wird es zu spät geben. Ich will nicht mit dem hören, sondern einfach nochmal aufrufen, wir haben einen gnädigen und einen barmherzigen Gott. Er ist an manchen Orten uns so vorgestellt. Aber wir haben auch einen heiligen und einen gerechten Gott. Und er hat in seiner Liebe hat er seinen Sohn, den Herr Jesus, in die Welt eingegeben als Opfer, damit er seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit behalten kann. Und der Herr Jesus ist den Weg gegangen. Und heute tut er jedem Gnade anbieten und er will, dass jedes Mal bei ihm in der Herrlichkeit ist, dass niemand verloren geht. Und wenn aber bei dir in deinem Leben der Schwerpunkt noch irgendwo falsch ist oder noch irgendwo etwas klemmt, so will ich dich einfach bitten, tu das bereinigen mit dem Herrn Jesus, dass wir parat sind, wenn er wiederkommt. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die ernsten Worte, die wir jetzt miteinander anschauen dürfen, aber wo wir gleich auch deine Liebe sehen, wie du deinem Volk einfach einmal den Weg vor Augen geführt hast, wie du ihnen geholfen hast, wie du sie bewahrt hast, wie du sie geführt hast und dann aber auch das Gericht angedroht hast und ihnen gezeigt hast, was kommt, wenn sie dir nicht treu sind. Und 40 Jahre später hast du das Gericht so über sie gekommen. Herr Jesus, es ist uns zur Warnung geschrieben, aber auch zur Ermutigung. Und wir wollen einfach auch in unserem Leben, wenn wir uns immer wieder prüfen, sind meine Schwerpunkte richtig in meinem Leben? Tue ich mich mit dem Richtigen befassen? Lasse ich mich vom Richtigen prägen? Oder sind das Einflüsse, die nicht gut sind, die mich prägen? Herr Jesus, tue ich es als Einzelne, aber auch als Gemeinde in diesen Wirren von dieser Zeit, in diesen Strömungen bewahren, dass wir einfach immer wieder den Blick auf dich gerichtet haben, aber auch noch Mitmenschen rechts und links von uns können mitnehmen und einladen, auch in deine Nachfolge zu kommen. Amen.